Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Nach fast 2 Jahren Funkstille hat der Kanzler heute erstmals wieder mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über das, was vom Pfingsthochwasser hier im Saarland noch spürbar ist, heute ein halbes Jahr nach Beginn des Unwetters. Und die Grünen sortieren sich neu, seit heute auf dem Bundesparteitag in Wiesbaden.
SR Info.
Seit 2022, seitdem Russland die Ukraine überfallen hat, hat kaum ein Staats- oder Regierungschef aus NATO- oder EU-Staaten direkt mit Wladimir Putin geredet. Die Sprache zwischen dem Westen und Russland war die der Sanktionen. Nur vereinzelt gab es Telefonate. Heute hat Bundeskanzler Scholz mit dem russischen Präsidenten telefoniert. Unser Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale auf die Frage, worum es in dem Gespräch ging.
Das waren keine überraschenden Forderungen, die Olaf Scholz da formuliert hat, als er heute Nachmittag mit Wladimir Putin telefoniert hat. Zumindest das, was wir hier aus Regierungskreisen hören, das ist die bekannte Position. Also, dass Scholz Putin auffordert, den Krieg zu beenden, Truppen zurückzuziehen, dass Scholz vor allem die Angriffe auf zivile Infrastruktur, also beispielsweise auf die Stromversorgung in der Ukraine, verurteilt. Und dann auch die schon oft gemachte Ankündigung von Scholz, dass die Ukraine aus Deutschland weiter Unterstützung bekommen soll, solange wie nötig. Putin solle nicht damit rechnen, dass die Zeit auf seiner Seite sei. Das ist die Botschaft. Was Scholz auch noch konkret angesprochen hat, das ist ja eine recht aktuelle Entwicklung, dass sich auch nordkoreanische Soldaten am russischen Krieg gegen die Ukraine beteiligen. Der Bundeskanzler hat das als gravierende Eskalation und Ausweitung des Konflikts bezeichnet. Ich höre da insgesamt keinen neuen Ton heraus aus dem, was wir erfahren über das Gespräch. Aber zum ersten Mal seit fast 2 Jahren hat Scholz das Ganze eben Putin ganz direkt gesagt.
Es stellt sich die Frage, warum hat Olaf Scholz gerade jetzt Wladimir Putin angerufen?
Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, da gab es nur noch wenige Kontakte. Und gerade in den letzten Monaten, da wurde Scholz zunehmend gefragt, selbst wenn Frieden weit weg ist, gibt es denn gar keine Versuche, mit Putin zu reden. Olaf Scholz hat immer wieder gesagt, dass er grundsätzlich ja bereit ist zu sprechen, aber dass es der richtige Zeitpunkt sein müsse. Und diesen Zeitpunkt, den sah Scholz jetzt wohl gekommen. Da kommen wohl ein paar Sachen zusammen. In den USA ist Donald Trump gewählt. Da ist jetzt unklar, wie die amerikanische Ukraine-Unterstützung weitergeht. Gleichzeitig ist die deutsche Ampelregierung zerbrochen, hier also auch einiges ins Wanken geraten. Da wollte Scholz wohl noch mal ein Zeichen setzen. Außerdem stehen wir kurz vor einem G20-Gipfel in Brasilien. Scholz fliegt da am Sonntag hin, um andere Staats- und Regierungschefs zu treffen. Und da ist so ein frischer Eindruck nicht schlecht aus einem direkten Gespräch mit Putin. Und schließlich werden es kommende Woche 1000 Tage sein, die Russland seinen großen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Also auch dieser Stichtag ist wohl ein Anlass für das Telefonat von Scholz heute mit Putin.
Markus Sambale über das Telefonat zwischen Kanzler Scholz und Russlands Präsident Putin. Wir haben es jetzt Mitte November. Heute, genau vor 6 Monaten, hat das Pfingstwochenende begonnen. Und da gab es ein Ereignis, das wir im Saarland nicht so schnell vergessen werden. Das Pfingsthochwasser. Unzählige Keller wurden überflutet. Tausende Einsätze für Feuerwehr, technisches Hilfswerk und Rettungskräfte waren die Folge. Es gab Schäden in Millionenhöhe und mehrere Stadt- und Ortskerne, die komplett unter Wasser standen. Mehr oder weniger das gesamte Saarland war damals betroffen. Ich habe kurz vor der Sendung mit SR-Reporterin Kerstin Gallmeier die Ereignisse von damals nochmal Revue passieren lassen. Das Pfingsthochwasser, das werden wir alle nicht so schnell vergessen, auch wir hier nicht im Sender.
Absolut, ja. Für uns waren das ja auch Ausnahmetage. Es war ja Starkregen angesagt für das Saarland. Darauf waren wir vorbereitet. Aber das Ausmaß und wie es sich eben dann entwickeln würde, das haben wir nicht geahnt. Also ich habe selbst moderiert auch an dem Tag. Und man konnte mitverfolgen, wie sich die Lage fast sekündlich zugespitzt hat. Ich hatte noch nie so viele Verkehrsmeldungen zum Beispiel wegen der ganzen Straßensperrungen und Behinderungen. Und dann hatten wir ja die ganze Nacht durch auch eine Sondersendung, Reporter draußen, die sich immer wieder ans Programm geschaltet haben. Also ich persönlich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal so hatten. Also auch für uns waren das turbulente Tage, aber ist ja letztlich auch unser Job. In erster Linie hat das Pfingsthochwasser natürlich die Menschen geprägt, die Schäden zu beklagen haben an ihren Wohnungen und Häusern und deren Eigentum dadurch zerstört wurde.
Was für Beispiele hast du denn gefunden?
Also ich war an 3 Orten. Einmal in Ottweiler, wo ja die Altstadt an dem Freitagabend vor Pfingsten komplett überschwemmt wurde, weil da ein Damm gebrochen war. Und davon war auch die Besitzerin des Bistros Nassauer betroffen, Sabrina Leger. Deren Keller wurde komplett geflutet und dort waren unter anderem die Küche mit vielen neuen Küchengeräten, Vorräten an Lebensmitteln und Weinen und auch die Toiletten. Das alles ging kaputt, musste alles neu gemacht werden. Also von einem Moment auf den anderen war quasi die ganze berufliche Existenz weg. Sabrina Leger hat dann auch überlegt, ob sie überhaupt noch mal aufmacht. Aber als ich Ende Oktober dort war, haben sie gerade eine neue Toilettenanlage bekommen. Dann sollte jetzt die Küche auch folgen. Voraussetzungen, um jetzt den Betrieb wieder richtig aufzunehmen. Bislang allerdings hat sie alles aus eigener Tasche bezahlt. Sabrina Leger hatte zwar Hochwasserhilfe beantragt, aber die Gelder, die wurden bislang noch nicht ausbezahlt. Und eine Elementar-Hausratversicherung hatte sie auch nicht übrigens, denn ich glaube, für dieses Gebiet ist die ziemlich schwer zu bekommen. Sie haben es versucht, versuchen es weiterhin, wenn sie überhaupt eine kriegen.
Das war ein Beispiel aus Ottweiler. Du sprachst von drei Orten.
Genau, ich war außerdem in Saarbrücken-Rußhütte. Da hatte das Wasser ja an einer Stelle 1,60 Meter hoch gestanden. Unter anderem auch im Garten von Karin Linsenmeier. Auch ihr Keller wurde überflutet und sie musste danach alles wegwerfen, was dort gestanden hatte. Und ich war in Blieskastel. Dort habe ich den Chef der Feuerwehr, Marco Nelich, getroffen und mit ihm darüber gesprochen, wie er das Hochwasser erlebt hat. Er hat dort den ganzen Einsatz geleitet und über 60 Stunden am Stück nicht geschlafen. Wir erinnern uns, da wurde ja auch die Altstadt überflutet an dem Samstag vor Pfingsten. Also Blieskastel, Saarbrücken-Rußhütte und Ottweiler, diese Orte und die Menschen und ihre Geschichten, die sind stellvertretend für alle, die an Pfingsten mit dem Hochwasser zu kämpfen hatten.
Lass uns einen Moment auch in die Zukunft schauen. Da ist ja nicht nur Aufräumen und Versicherungen Thema. Es ist ja auch dauernd die Frage offen gewesen, wie stellen wir uns zukünftig auf solche Ausnahmewetterereignisse ein?
Genau. Ich habe auch mit einem Professor von der HTW hier in Saarbrücken gesprochen, der mit Kolleginnen und Kollegen zu Hochwasser forscht. Und sie arbeiten unter anderem an einer Starkregen-Gefahrenkarte, in der jede Saarländerin ganz genau gucken kann, wie wäre ich bzw. wie wäre mein Haus im Extremfall von Starkregen bzw. Hochwasser betroffen, um dann eben entsprechend auch Vorsorge betreiben zu können. Und diese Starkregen-Gefahrenkarte, die soll in diesem Jahr noch veröffentlicht werden.
Kerstin Gallmeier hat dazu ein langes Feature gemacht, Titel Und deine ganze Existenz ist zerstört, das Pfingsthochwasser 2024 im Saarland. Das können Sie ab morgen, wenn Sie mögen, in der ARD Audiothek hören. Die Bundesagentur für Arbeit muss an ihr Erspartes ran, wegen der hohen Kosten, etwa für Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Im ungünstigsten Fall könnte die Behörde im nächsten Jahr sogar eine Spritze aus dem Bundeshaushalt benötigen. Heute wurde der Haushaltsplan für kommendes Jahr vorgestellt. Wolfram Welzer berichtet.
Bevor der Haushalt der Bundesagentur für Arbeit festgestellt werden kann, müssen sich im Verwaltungsrat Arbeitnehmer, Arbeitgeber und öffentliche Hand einig werden, wie die Mittel am sinnvollsten eingesetzt werden. Das hätte für 2025 durchaus schwierig werden können, denn die Konjunkturflaute hält an, was die Beitragseinnahmen der Arbeitslosenversicherung bremst, die Zahl der Leistungsempfänger aber steigen lässt. 48 Milliarden Euro will die BA daher im kommenden Jahr ausgeben, 5 Milliarden mehr als im laufenden Jahr. Kein Krisenhaushalt, sagt Andrea Nahles, die Vorstandsvorsitzende der BA.
Aber ein angespannter Haushalt, weil wir ins Defizit rutschen. Das hat damit zu tun, dass die Arbeitslosenzahlen steigen. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Bundesregierung entschieden hat, einen Griff in die Beitragskasse zu machen, indem sie uns eine teure Aufgabe übertragen hat, nämlich die Weiterbildung und die Reha für die Bürgergeldbezieher.
In Zukunft könnte das zu Finanzproblemen der Nürnberger Behörde führen. Vorerst allerdings setzt der Verwaltungsrat in bemerkenswerter Einigkeit auf gezielte zusätzliche Ausgaben, unter anderem im Interesse der Fachkräftesicherung. Die aktuelle Vorsitzende des Verwaltungsrats, Christina Ramp von der Arbeitgeberseite.
Das ist uns nach wie vor sehr wichtig, dass nicht gespart wird an aktiver Arbeitsmarktpolitik. Wir sind aber davon überzeugt, dass es wichtig ist, die so einzusetzen, dass Menschen so schnell wie möglich in Beschäftigung kommen bzw. gar nicht erst arbeitslos werden.
Auf 1,6 Milliarden mehr für Maßnahmen der Arbeitsförderung wie Weiterbildung auch im Betrieb oder Ausbildungsförderung einigten sich die Verwaltungsräte. Rams Stellvertreterin Anja Piel vom Deutschen Gewerkschaftsbund sieht darin auch einen Beitrag zu Verlässlichkeit und gesellschaftlicher Stabilität.
Ja, mir ist sehr wichtig, dass all diese Leistungen nicht in so einem Ermessen nach Kassenlage stattfinden, sondern dass wir tatsächlich alles umsetzen können, was nötig ist, um Menschen in Arbeit zu halten und wieder in Arbeit zu bringen, sodass Menschen, die in einer schwierigen Lebenslage da anlanden, auch passgenau die Beratung bekommen, digital, persönlich, für jeden so zugeschnitten, wie er es braucht.
Die Hoffnung ist, dass sich das in Gestalt geringerer Arbeitslosigkeit auszahlt und die Konjunktur wieder anspringt. Allerdings lauern im heute verabschiedeten Haushalt der BA auch Risiken. Die Nürnberger Behörde ist nämlich gesetzlich verpflichtet, ihr Zahlenwerk auf der Basis der Herbstprognose der Bundesregierung aufzustellen. Die rechnet mit einem Wirtschaftswachstum von 1,1% und daraus abgeleiteten 2,76 Millionen Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt. Unrealistisch, sagt Verwaltungsratsvorsitzende Ramp.
Die Risiken bestehen darin, dass er zum einen eine Wachstumsinitiative vorausgesetzt hat, die jetzt nicht kommen wird, zum anderen aber sehr optimistisch aufgestellt ist. Und wenn Sie das mit den Ergebnissen des Sachverständigenrats oder anderen Wirtschaftsinstituten vergleichen, ist die Konjunkturprognose sehr optimistisch.
Gleichwohl, der Haushalt steht erst einmal und geht nun den Weg nach Berlin, wo er nur noch vom Bundesarbeitsminister genehmigt und in Kraft gesetzt werden muss. Die Wirren des Koalitionsbruchs und die bevorstehenden Neuwahlen stehen dem nicht entgegen.
Nein, auch eine geschäftsführende Bundesregierung kann unseren Haushalt genehmigen. Davon gehen wir im Übrigen auch aus.
Allerdings denkt BA-Chefin Nahles schon an eine neue Bundesregierung. Die jetzt gescheiterte Koalition habe nicht nur Kosten aus dem Bundeshaushalt nach Nürnberg verschoben, sondern auch mit den umfangreichen Bürgergeldreformen und der Kindergrundsicherungsdebatte für viel Arbeit und Reibung in Nürnberg gesorgt. Das müsse sich ändern, gleich welche Koalition künftig in Berlin an der Macht sei.
17.41 Uhr ist es. Jetzt die Meldung in Kürze mit Tanja Philipp-Mura.
Der rechtsextreme israelische Innenminister Ben-Gvir hat sich gegen mehr Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen ausgesprochen. Er sagte, solange israelische Geiseln im Gazastreifen festgehalten würden, dürfe es keine Zugeständnisse geben, nicht einmal für die Zivilbevölkerung. Ben-Gvir erklärte weiter, er habe im Kabinett als einziger gegen eine von den USA geforderte Ausweitung der Hilfen gestimmt. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen warnen vor einer Hungersnot in dem abgeriegelten Küstenstreifen. In Sachsen wollen CDU und SPD am Montag mit Koalitionsverhandlungen für eine gemeinsame Minderheitsregierung beginnen. Wie beide Parteien in Dresden erklärten, sollen die Verhandlungen noch vor Weihnachten beendet werden. Im Parlament fehlen einer schwarz-roten Koalition zur Mehrheit 10 Stimmen. Deshalb wollen CDU und SPD vor Abstimmungen bei anderen Fraktionen um Unterstützung werben. Gespräche für eine Koalition von CDU und SPD mit dem BSW waren zuvor gescheitert. Die Beschäftigten der saarländischen Metall- und Elektroindustrie erhalten ab dem kommenden Jahr mehr Geld. Die Gewerkschaft IG Metall und der Arbeitgeberverband haben beschlossen, den Pilotabschluss von Hamburg und Bayern für den Bezirk Mitte zu übernehmen. Der Abschluss sieht Lohnerhöhungen von insgesamt 5,1% in 2 Stufen vor, sowie eine Einmalzahlung von 600 Euro. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 25 Monaten und geht bis Ende 2026.
SR Info.
Donald Trump, US-Präsident in spe, hat diese Woche mit Personalentscheidungen von sich reden gemacht. Vom reichsten Mann der Welt, Elon Musk, bis zum international bekannten Impfgegner Robert F. Kennedy sind illustre Personen dabei. In den USA schütteln jetzt viele verzweifelt mit dem Kopf. Außerdem wird jetzt immer klarer, was Trump inhaltlich angehen will. Nina Barth berichtet.
So viele illegal Eingewanderte abschieben wie möglich. Das hat für Donald Trump für seine zweite Amtszeit absolute Priorität. An Tag 1 soll die größte Abschiebungsaktion in der Geschichte der USA starten.
On day one I will launch the largest deportation program in American history.
Immer und immer wieder hat Trump Angst geschürt, behauptet, illegal ins Land gekommene vergifteten das Blut des Landes. Wir werden sie rausschmeißen, sie zerstören unser Land.
We're getting them out of our country. They came in illegally. They're destroying our country.
Beginnen sollen die Massendeportationen mit illegal eingewanderten Straftätern. Dabei bleiben soll es nicht. Trump holt sich ultrarechte Hardliner ins Regierungsteam, die sich mit ihm um die Massenabschiebungen kümmern sollen. Allen voran Stephen Miller. Amerika ist für Amerikaner und nur für Amerikaner, tönte der auf einer Trump-Wahlkampfveranstaltung Ende Oktober in New York.
America is for Americans and Americans only.
Laut US-Medien hat Miller bereits ein Konzept für Massendeportationen ausgearbeitet. Er war schon in Trumps erster Amtszeit sein Berater, gilt als geistiger Architekt von Trumps damaliger Anti-Einwanderungspolitik. Nun soll Miller stellvertretender Stabschef werden. An seine Seite bekommt er Tom Homan, ehemaliger Leiter der US-Grenzschutzbehörde ICE. Ihn hat Trump zu seinem Grenzschutzbeauftragten ernannt. Schon auf dem Parteitag der Republikaner im Juli rief Homan, er habe eine Nachricht an die Millionen Illegals.
You better start packing now.
Ihr packt besser schon mal eure Koffer. Wie viele illegal Eingewanderte in den USA leben, ist nicht klar. Nach Angaben des Pew Research Center waren es 2022 11 Millionen. Die Zahl dürfte deutlich gestiegen sein. Und nicht nur sie fragen sich, was kann Donald Trump wirklich umsetzen und wie schnell? Alexandra Philindra ist Politikprofessorin und Migrationsexpertin an der Universität von Chicago. Sie sagt, Trump könne sehr schnell handeln, zum Beispiel präsidiale Erlasse durchsetzen, um den Schutzstatus von bestimmten Gruppen von Einwanderern aufzuheben.
The immediate things can be some kind of executive orders that rescind protection from groups that are protected now.
Die Professorin macht sich große Sorgen, auch wegen der Dreamer, Migranten, die als Kinder illegal meist mit ihren Eltern in die USA gekommen sind. Bisher dürfen Dreamer, Träumer nicht abgeschoben werden. Einige ihrer Studentinnen und Studenten seien Dreamer. Sie habe Angst, dass deren Träume aufs Schlimmste zerstört würden, so die Professorin.
I am very, very worried that their dreams are going to be shattered in the worst way.
Wen auch immer Trump und sein Deportationsteam abschieben wollen, es wird viel Geld kosten. Zur Finanzierung könnte Trump erstmal Gelder aus anderen Regierungsprogrammen umschichten, so Alexandra Philindra. Das wird aber nicht reichen.
Das Ausmaß des Abschiebeprogramms wird vor allem vom Geld abhängen. Der Kongress muss die Ausgaben zum Teil genehmigen und wir werden sehen, wie viel Geld sie tatsächlich dafür auszugeben bereit sind.
Ökonomen warnen vor den Auswirkungen, die die Abschiebung von Millionen Migranten auf die Wirtschaft in den USA hätte. Etwa 5% der Arbeitnehmer in den USA sollen Menschen ohne Papiere sein. Und oft machen sie die Arbeit, die sonst keiner machen will.
Donald Trumps Pläne für seine Migrationspolitik, wenn er Präsident ist, also ab dem 20. Januar. Die Pläne für sein künftiges Kabinett sind ebenfalls hoch umstritten in den USA wie außerhalb. Israel allerdings äußert sich zufrieden mit dem Personal, das Donald Trump für das Thema Nahost angekündigt hat. Etwa Ex-Gouverneur Mike Huckabee. Dazu der Kommentar von Clemens Fehrenkotte aus dem ARD-Studio Tel Aviv.
Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hätte kaum bessere Kandidaten für die wichtigen Nahostposten der neuen US-Regierung aussuchen können, die ihm politisch wie ideologisch näher stünden als diejenigen, die Donald Trump in diesen Tagen präsentiert hat. Entsprechend erleichtert, ja oftmals euphorisch, reagierten Netanyahu und seine Kabinettsmitglieder auf die Personalentscheidungen Trumps. Kein Wunder, mit Ex-Gouverneur Mike Huckabee schickt Trump einen glühenden Apologeten der Siedlerbewegung als Botschafter nach Israel, der in Sachen israelischer Souveränität über das besetzte Westjordanland genauso denkt wie die rechtsextremen Minister Smotrich und Ben-Gvir. So etwas wie Palästinenser gäbe es nicht, das gesamte Westjordanland gehöre Israel, wie sich Huckabee in der Vergangenheit unmissverständlich positioniert hat. Amerikas neuer Nahostvermittler Steve Witkoff, der wie Trump sein Vermögen als New Yorker Bauunternehmer gemacht hat, verfügt zwar über keine politischen Erfahrungen im Nahen Osten, doch Witkoff ist seit Jahrzehnten mit Trump eng befreundet und steht fest im Pro-Netanyahu-Lager. Der Premierminister suchte seit dem Wahlsieg Trumps gleich mehrfach telefonisch Kontakt, schickte seinen Sicherheitsberater zum künftigen Präsidenten nach Florida, um die wesentlichen Themen zu besprechen. Gaza, Libanon und vor allem Iran. Netanyahu hofft darauf, dass ihm die Trump-Administration nicht mehr wesentliche Hindernisse in den Weg legen dürfte. Vorbei sind für Israels Premierminister die stets mahnenden, aber weitgehend wirkungslosen Appelle Joe Bidens und seines blassen Außenministers Anthony Blinken, die palästinensische Bevölkerung im zerstörten Gazastreifen zumindest mit dem Notwendigsten ausreichend zu versorgen. Netanyahu hat den scheidenden US-Präsidenten stets auflaufen lassen, ohne im Mindesten Joe Biden für seine Unterstützung in der Not zu danken. Biden hatte Israel nach dem Terrorüberfall der Hamas mit Waffen, Munition, US-Finanzen und diplomatischen Schutzschirmen wie kein zweiter Amtsinhaber des Weißen Hauses zur Seite gestanden. Das ist bald Geschichte. Israels Regierung blickt auf den Amtsantritt Trumps mit einer großen Erwartungshaltung. Die Wahl Trumps sei eine wirklich wunderbare Gelegenheit, die Annexionspläne für das Westjordanland in Washington wieder vorzulegen, jubelte Netanjahus Koalitionspartner Itamar Ben-Gvir in dieser Woche. Zudem könnte Israel mit Trumps Unterstützung auch die, Zitat, Migration der Palästinenser aus dem Gazastreifen angehen. Nicht mit Gewalt, so Ben-Gvir, aber zur Migration könne man sie motivieren. Es sei möglich und stelle eine, Zitat, moralische Lösung dar. Allerdings ist es durchaus fraglich, ob Trump die expansionistische Wunschliste der Regierung Netanjahu abnicken wird. Stattdessen könnte Trump, der sich stets in der Rolle des ultimativen Dealmachers versteht, seine Nahostziele verfolgen. Den Krieg in Gaza und den im Libanon zu beenden und die lang angestrebte Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien umzusetzen. Israels Premierminister könnte sich daher auf so manche Überraschung aus Washington gefasst machen.
Die Meinung von Clemens Fehrenkotte aus dem ARD-Studio Tel Aviv. Wir kommen nochmal zurück in die Bundespolitik. Da sortieren sich jetzt die Parteien. Für die CDU zum Beispiel will ein Promi in den Bundestag einziehen. Thomas Haldenwang, der bisherige Chef des Verfassungsschutzes. Der Kreisvorstand der Wuppertaler CDU hat ihn nominiert. Aber jetzt wird heftig diskutiert. Wie problematisch ist Haldenwangs Wechsel aus der Behörde in die Politik? Dietrich Karl Meurer.
Der Plan war längst gefasst. Ende des Jahres wollte Thomas Haldenwang sein Amt als Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz aufgeben. Nach der Ankündigung seines Wechsels in die Politik kam das Ende an der Spitze des Inlandsgeheimdienstes nun vorzeitig, erklärt noch einmal der Sprecher des Bundesinnenministeriums Maximilian Kall.
Seit Mittwoch führt er die Amtsgeschäfte nicht mehr und der Grund dafür ist, dass das bisherige Amt des Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz ganz klar zu trennen ist von einer Kandidatur für den Deutschen Bundestag.
Umgehend flammt eine Debatte über den Verfassungsschutz auf und wie neutral das CDU-Mitglied Haldenwang sein Amt ausgeführt hat. Besonders im Fokus, wie er mit der AfD umgegangen ist. Unter seiner Leitung wurde die Partei als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft. Manch einer erinnert sich auch an ein ZDF-Interview vom letzten Jahr. Darin erklärte der Jurist, wie wichtig es sei, dass der Verfassungsschutz die Menschen über die AfD und ihre Bestrebungen informiert.
Natürlich soll das auch die gesellschaftlichen Kräfte mobilisieren, sich diesem Trend stärker entgegenzustellen. Denn nicht allein der Verfassungsschutz ist dafür zuständig, die Umfragewerte der AfD zu senken.
Die Äußerungen sorgten für wilde Diskussionen. Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Hartmann erinnert sich.
Ich habe das als etwas aufgebauscht empfunden. Trotzdem merkte man, und das hat er sicherlich sofort auch persönlich festgestellt, dass das auch schnell anders gewogen werden kann.
Wie, das zeigt sich wieder seit Haldenwangs CDU-Kandidatur bekannt ist. Die ist für die AfD ein gefundenes Fressen. Co-Parteichefin Alice Weidel wirft Haldenwang im Bundestag vor, den Verfassungsschutz missbraucht zu haben.
Zur Kriminalisierung regierungskritischer Bürger und der Opposition in Deutschland und soll dafür auch noch belohnt werden mit einem Bundestagsmandat. Das sind übelste DDR-Methoden, die Sie hier betreiben.
Haldenwang selbst beteuert im Interview mit dem Spiegel, er habe sein Amt immer neutral ausgeübt. Das gelte auch für den Umgang mit der AfD. Unterstützung bekommt der 64-Jährige aus dem SPD-geführten Innenministerium.
Aus unserer Sicht, Sicht des BMI, Sicht der Bundesinnenministerin, hatte Haldenwang das Bundesamt für Verfassungsschutz genau so geführt, wie es die gesetzlichen Aufgaben auch vorsehen.
Für Kritik sorgt auch, dass Haldenwang so kurzfristig in die Politik wechselt. Ein zeitlicher Abstand wäre, Zitat, sicherlich besser gewesen, räumt dem Deutschlandfunk sogar Johannes Slawik ein, der Vorsitzende des CDU-Kreisverbands Wuppertal, der Haldenwang nun als Direktkandidat nominiert hat.
Nur sind die Verhältnisse nun mal nicht so. Wir haben nicht absehen können, dass die Bundestagswahl früher stattfindet, dass die Wahlperiode früher endet. Insofern hat sich das alles jetzt sehr beschleunigen müssen.
Den schnellen Wechsel von der Spitze des Verfassungsschutzes in die Politik kommentiert Sebastian Hartmann von der SPD wie folgt.
Das ist natürlich jetzt eine für ihn politisch sehr kritische Situation.
Eine Situation, die aus Sicht Hartmanns auch die CDU provoziert hat, mit ihrem Ruf nach schnellen Neuwahlen.
Herr Haldenwang ist jetzt Opfer der Parteistrategie seiner Vorderen. Das muss er eben jetzt durch.
Thomas Haldenwang will in den Bundestag, Dietrich Kallmaurer hat berichtet. Gut 3 Monate sind es noch bis zur vorgezogenen Bundestagswahl. Nicht allzu viel Zeit, um eine Partei komplett neu aufzustellen und wieder an Profil zu gewinnen. Die Grünen probieren das seit heute beim 3-tägigen Bundesparteitag in Wiesbaden. Aus dem Saarland sind 11 Delegierte angereist. Insgesamt sind etwa 830 Delegierte aus ganz Deutschland angemeldet. Unser Korrespondent vor Ort ist Oliver Neuroth. Oliver, dein Eindruck, wie geht's den Grünen nach 3 Jahren Ampelregierung und dem Ampelbruch?
Naja, nicht allzu gut. Wenn wir auf die Zahlen erstmal schauen, im ARD-Deutschland-Trend steht die Partei bei 12%. Das ist natürlich kein wirklich gutes Ausgangsergebnis für eine Bundestagswahl, für einen Wahlkampf, der jetzt ansteht. Also ein gutes Umfrageergebnis sieht anders aus. Die Partei weiß, da muss etwas passieren. Aufbruchstimmung muss her. Und ich finde, so ein bisschen spürt man das schon hier. Also bisher wirkt alles recht harmonisch hier in Wiesbaden und aufgeräumt, sag ich mal. Also von großen Revolten auf diesem Parteitag ist bisher nichts zu spüren. Man will sich auch nicht verzetteln und geschlossen auf jeden Fall auftreten. Optimistisch können die Grünen sein, weil sie haben ganz gute Zahlen zu verkünden. Also neben den schlechten Umfragezahlen gibt es immerhin sonst noch gute Zahlen. 9000 neue Mitglieder sind seit dem Ampel aus in die Partei gekommen und 700.000 Euro an Spenden. Also der Rückhalt für die Grünen, der scheint groß zu sein.
Für einen Neustart sind Inhalte und Köpfe nötig. Fangen wir mal bei den Köpfen an. Wer soll die Grünen künftig nach außen verkörpern?
Ja, das Team der Grünen, das soll sehr stark auf Robert Habeck zugeschnitten werden. Robert Habeck soll ja Spitzenkanzlerkandidat der Grünen werden, am Sonntag hier gekürt werden. Und sein Team ist sehr wirtschaftsaffin. Franziska Brandner soll ja ein Teil der neuen Doppelspitze, der neuen Parteispitze sein. Bisher parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, also jemand, der nah dran ist an Wirtschaftsminister Habeck. Felix Banaschak, der andere Teil der neuen Doppelspitze, hat ebenso ein Wirtschaftsprofil. Er ist Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Wirtschafts- und im Haushaltsausschuss. Also, das dürfte ein Ausblick sein auf den Wahlkampf, in dem die Wirtschaftspolitik dann wohl eine größere Rolle einnehmen wird und mit Blick auf die angespannte wirtschaftliche Lage Deutschlands ja auch ein durchaus verständliches und logisches Thema.
Das passt ganz gut zu dem, wo ich jetzt hinkommen wollte, nämlich die Inhalte. Man hat den Eindruck, dass klassische grüne Themen zurzeit für viele nicht mehr so ganz oben auf der Liste stehen. Klimaschutz zum Beispiel erschien ja laut Umfragen vielen 2021 bei der letzten Bundestagswahl noch viel relevanter. Womit wollen die Grünen in den Wahlkampf ziehen, ganz konkret?
Mit einem erstmal sehr schlanken Wahlprogramm, wie wir hören, mit nur 10 Punkten. Beschlossen wird es noch nicht auf diesem Parteitag. Dafür gibt es ein Sondertreffen im Januar höchstwahrscheinlich. Hier in Wiesbaden geht es ja vor allem um Köpfe, um die Debatten, um die Inhalte, um das Wahlprogramm soll es eben etwas später gehen. Aber was sich auch schon abzeichnet, klar, der Klimaschutz, der soll wieder eine größere Rolle spielen. Dass die Grünen sehr pragmatisch, sehr realpolitisch und sehr kompromissbereit sein mussten in den letzten Monaten unter Ampelvorzeichen, das kreiden ja gerade linke Parteimitglieder den Grünen sehr an, der Parteispitze an, und die werden schon natürlich laut sein und sagen, der Klimaschutz muss eine größere Rolle spielen. Und natürlich gekoppelt an die Wirtschaftspolitik wird auch die Sozialpolitik, die soziale Gerechtigkeit eine große Rolle spielen, und damit versuchen die Grünen also auf jeden Fall Stimmen zu holen.
Du hast gesagt, nach Revolten sieht es zurzeit eher nicht aus, da beim Bundesparteitag in Wiesbaden. Aber es gab ja durchaus von der Basis in den vergangenen Wochen viel Kritik daran, dass die Grünen in der Ampelregierung viele Kompromisse gemacht haben, unter anderem in der Migrationspolitik. Könnten es nicht doch heftigere Diskussionen darüber geben werden beim Parteitag?
Ich gehe tatsächlich nicht davon aus, weil die Grünen sich der schwierigen Lage natürlich bewusst sind. Also relativ dürftige Umfragewerte, eine Bundestagswahl, die in 3 Monaten schon sein wird, also ein kurzer Wahlkampf steht an, und da hat man einfach nicht die Kapazität oder nicht die Möglichkeit, noch groß sich in Diskussionen zu verheddern. Hier in Wiesbaden sind tatsächlich heute noch ein paar größere Reden angesetzt, also von prominenten grünen Parteimitgliedern, von Robert Habeck, von Annalena Baerbock, auch von Claudia Roth. Das wird hier der Abend so sein in Wiesbaden, aber dass da dann auch wirklich Debatten und heißere Reden, sag ich mal, angeknüpft werden, ist eher nicht zu erwarten. Ich glaube, die Grünen wissen wirklich, es geht um alles. Der Zuschnitt wird auf Robert Habeck sein für den Wahlkampf, und da muss wirklich auch Loyalität her von den anderen Grünen, von den Parteimitgliedern, und das wird, glaube ich, in Wiesbaden hier das große Signal sein.
Unser Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth live in der SR-Info-Bilanz am Abend vom Bundesparteitag der Grünen in Wiesbaden. Zum Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht kann Nebel aufziehen, aber es bleibt wohl überwiegend trocken. Heute Nacht zumindest. Morgen dann grau in grau, viel Nebel, nur ganz selten mal Sonne. Und es kann dann morgen doch einige Tropfen geben. Aber überwiegend bleibt es wohl auch morgen trocken, bei Höchsttemperaturen zwischen 2 Grad in Freisen und 6 Grad in Völklingen. Am Sonntag dann anfangs dichte Wolken und Schauer. Im Laufe des Tages kann mal die Sonne rauskommen. Aber auch Regen ist den ganzen Tag über möglich, bei bis 7 Grad am Sonntag. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.